Jesus musste auch durch sehr, sehr schwere Zeiten hindurch, ganz extrem natürlich, als er gekreuzigt wurde am Kreuz auf Golgatha. Wir feiern heute Auferstehung. Jesus ist nicht im Tod geblieben, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er wurde herausgerissen aus dem Reich des Todes. Gott hat ihn befreit, er ist auferstanden, er ist zur Rechten des Vaters in den Himmeln, von wo er wiederkommen wird. Wir dürfen uns von ganzem Herzen freuen über diesen Sieg, der einen teuren Preis kostete. Und diese Verkündigung des Sieges, dieses Zerbrechen der Macht Satans, dieses Zerbrechen der Macht des Todes, dieses Zerbrechen der Macht der Sünde, das ging wie ein Lauffeuer um die Welt. Es begann in Jerusalem und das Evangelium breitete sich aus. Und ich möchte lesen aus dem ersten Korintherbrief, einen Brief, den Paulus dort an eine Gemeinde schreibt, wo er auch Zeugnis gibt von dieser Auferstehung, wo er Zeugnis gibt, wie Gott Jesus Christus auferweckt hat und wie viele Menschen das ganz klar bezeugen konnten. Im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, möchte ich lesen ab Vers 3. Hier schreibt Paulus im Heiligen Geist, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, schreibt damals Paulus, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir, schreibt Paulus, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Und dann führt er weiter aus, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden, Vers 13. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden sogar als falsche Zeugen Gottes befunden werden, weil wir dann gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt. Vers 16, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so wäre euer Glaube nichtig, so wäret ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Würden wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, hier auf der Erde, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und dann kommt der Siegesruf, nun aber ist Christus wahrhaftig auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nun aber ist Christus wahrhaftig auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Amen. Gott hatte schon sehr große Zeichen gesetzt, dass der Herr Jesus wirklich der Retter ist, der von Gott in die Welt gesandt wird. Gott hatte sich mächtig bezeugt durch viele Wunder, durch viele Taten, die Jesus Christus wirken konnte in dieser Welt. Auch durch Veränderung der Herzen der Menschen. Als Jesus Christus gekreuzigt wurde, zur sechsten Stunde, das ist ganz, ganz deutlich bezeugt, da kam genau in diesem Moment eine Finsternis über das ganze Land. Man muss sich dieses vorstellen. Jesus Christus wird gekreuzigt am Kreuz auf Golgatha und genau in diesem Moment zur sechsten Stunde zieht sich alles zu. Es kommt eine vollkommene Finsternis über das ganze Land, die vielfältig bezeugt ist. Und diese Finsternis, sie ging bis zur neunten Stunde. In der 9. Stunde ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Er hat sein Leben gegeben für die Sünden der Welt und er betet, Vater im Himmel, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Nun geschieht ein neues Zeichen von Gott. Es kommt zu einem ganz großen Erdbeben in diesem Moment. Und bei diesem Erdbeben erschüttert es die Festen des Tempels. Kann das nachweisen in Jerusalem, dieses Erdbeben. Und in diesem Erdbeben geschah ein ganz großer Riss. Mitten im Tempel war ein Vorhang, gewaltig und groß, der das Allerheiligste, einen hinteren Bereich, abgetrennt hat von einem etwas vorderen Bereich, der das Heilige genannt wurde. Und da war ein Vorhang dazwischen, aber dieser Vorhang war nicht so wie in einer Wohnung, sondern ein ganz mächtiger, so breit im Durchschnitt dieser Vorhang, riesiger, hoher Vorhang, ganz starke Stoffe und ganz, ganz fest gearbeitet. Und in dem Moment, als Jesus Christus gekreuzigt wird und ruft, es ist vollbracht, kommt dieses Erdbeben und dieser Tempelvorhang zerreißt von oben nach unten, was für das gesamte jüdische Volk dort zunächst ein Schock war. Und ich würde mal sagen, wer ein bisschen objektiv bleibt, das sind zu viele Zufälle, als dass das Zufälle sein könnten. Der Tempelvorhang zerreißt. Es geschieht ein weiteres Erdbeben und Gräber öffnen sich und es kommen Menschen heraus, die Gott ganz treu gelebt haben, gehen zu ihren Familien. Man hört aus dieser Zeit dann diese Zeugnisse, dass plötzlich Menschen auferstanden waren und bekannt haben, Gott hat euch den Retter gesandt. Das ist schon ein gewaltiges Geschehen, was dort gewesen ist. Am Kreuz ist ein Soldat, wir haben vor wenigen Tagen angeschaut, wie diese Soldaten gewürfelt haben um die Kleider des Herrn Jesus. Sie haben direkt gesehen, wie er gekreuzigt wird. Sie waren selbst beteiligt, sie haben die Nägel in ihn hineingeschlagen. Sie haben alles aus nächster Nähe nachvollzogen. Und dieser Soldat geht auf die Knie. Und er sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und er bekommt den Auftrag, Jesus Christus mit einem Stich des Speeres in die Seite zu stechen. Die Toten sollten später abgenommen werden, damit auch jeder weiß, dass er wirklich vollkommen tot ist und es auch keine Tausendstel Wahrscheinlichkeit gibt, dass er irgendwie noch leben konnte. Und diese Soldaten waren ja, Sie wissen das, das ist jetzt ein brutaler Moment, aber das waren ja alles Soldaten, die wirklich durch Kriege gegangen sind, die schlimme Sachen erlebt haben und die darauf angewiesen waren, dass sie mit einem Stoß töten können. Und er hatte einen ganz klaren Befehl, aus nächster Nähe seinen Speer vollkommen in den Herrn Jesus hineinzustechen, sodass keinerlei Wahrscheinlichkeit mehr ist, dass er irgendwie überleben kann. Und er hat das getan, und als er das tat, das wissen die Mediziner, da waren Blut und Lymphe und andere Dinge schon geschieden, wie es nur bei einem Toten geschehen kann. Es war also ganz klar, Jesus Christus ist tot, wie man Toter nicht mehr sein kann. Und jetzt kam es zum Begräbnis des Herrn Jesus, und er wurde einbalsamiert. Dieses Einbalsamieren war ein richtig langer Prozess, wo ganz gründlich mit Kräutern und verschiedenen Dingen die Toten vorbereitet wurden und dann in solche Tücher geschlagen wurden. Und selbst wenn er jetzt noch gelebt hätte, wäre er erstickt an diesem Prozedere, weil kein Mensch mehr leben kann, der so einbalsamiert wird. Niemand hat gemerkt, dass er irgendwie leben würde. Er war vollkommen tot. Er ist so einbalsamiert worden, dass er spätestens jetzt noch einmal gestorben wäre. Noch toter geht es nicht. Dann wurde das Grab versiegelt. Wenn römische Soldaten ein Grab oder ein Haus versiegelt haben, dann haben sie mit ihrem Leben dafür gehaftet, dass dort drin alles so ist, wenn es wieder geöffnet wird, wie es vorher war. Das heißt, dieses Grab wurde Zentimeter für Zentimeter, könnte man sagen, heute kontrolliert, überprüft. Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Verantwortung und wenn da irgendetwas fehlt, wenn es später aufgemacht wird, werden Sie hingerichtet. Denen war nicht zum Lachen, nicht zum Spaßen. Und so wurde das genauestens kontrolliert und dann wurden die Siegel nicht einfach einer hohen Persönlichkeit, sondern des römischen Kaisers aufgebracht. Wenn das Siegel des römischen Kaisers darauf war und danach etwas passiert ist, dann war die Ehre des Kaisers zerstört, das heißt das Todesurteil für jeden einzelnen Soldaten, der irgendeinen Betrug mitgemacht hätte. Es war nicht möglich, dass ein Betrug läuft. Und es war vollständig bewiesen, dass Jesus ganz und gar gestorben ist. Und das hat jetzt auch die Jünger zutiefst getroffen. Jesus Christus hatte immer gesagt, dass er sterben wird am Kreuz für die Menschen. Und Petrus hatte vorher schon darunter gelitten und hatte gesagt, Herr Jesus, ich möchte nicht, dass du so stirbst. Und Jesus hat ihn zurechtgewiesen und hat gesagt, weiche von mir. Das, was du jetzt sagst, ist nicht das, was Gott möchte. Das ist etwas, was du als Mensch möchtest. Denn er wusste, er muss sein Leben geben für uns. Es ist niemand von uns, der ohne Sünde ist. Es ist niemand von uns, der nicht Vergebung bräuchte. Es ist niemand von uns, der aus eigener Kraft gerettet werden kann. Und so gab Jesus sein Leben für uns. Die Jünger, sie dachten an diese Dinge, aber jetzt war es für sie doch zu viel. Jesus war tot, er war gekreuzigt worden, er war der König. Das hatten sie fest geglaubt und sie hatten gedacht, dass er jetzt irgendwie sofort handeln wird. Stattdessen vollkommener Tod. Hoffnungslosigkeit bei den Jüngern, sie gehen weg. Die meisten hatten sich schon nicht getraut, noch am Kreuz zu bleiben. Was sollte jetzt geschehen? Werden wir jetzt auch gekreuzigt? Was wird mit uns werden? Sie suchten das Weite, sie waren verzweifelt. Und dann, nach 3 Tagen, genau wie es der Herr Jesus vorausgesagt hatte, geschah dennoch das Eingreifen Gottes. Die Wachen, sie bewachten dieses Grab und plötzlich kam ein Erdbeben und der Stein wurde weggerollt durch einen Engel, so haben wir es vorhin gelesen in Matthäus 28, ab Vers 10. Der Stein wurde weggerollt und dieser Engel in weißer Gestalt wie ein Blitz setzte sich oben auf diese Gesteinsformation. Und die Wachen erschraken, obwohl sie starke Männer waren, obwohl sie kampferprobte Männer waren, obwohl sie furchtlos waren, überkam sie eine Furcht, wie sie sie noch nie gehabt hatten in ihrem Leben. Und sie wurden wie tot, sagt die Heilige Schrift. Der Engel aber sprach, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist nicht hier. Niemand muss ihn bei den Toten suchen. Und die Frauen, sie kommen zum Grab und sie wollen dort den Herrn Jesus weiter versorgen, wie das nach mehreren Tagen dann geschieht. Und sie denken, wie kommen wir in dieses Grab hinein? Das ist versiegelt, niemand darf das öffnen, da ist ein Stein davor, keiner kann ihn wegschieben. Und die Wachen, da trauen wir uns eigentlich auch nicht heran. Wir sind jüdische Menschen und das ist gefährlich in dieser Situation. Und sie kommen dahin, weil sie den Herrn Jesus lieb haben und möchten eigentlich den Leichnam pflegen. Und was finden sie? Sie finden das offene Grab. Sie finden den Stein weggerollt. Und sie finden diesen Engel, der sagt, was sucht ihr, Jesus, hier bei den Toten? Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wie sie dort umherirren, begegnet ihnen Jesus. Und sie erkennen ihn erst nicht in ihrer Trauer, in ihrem Weinen, in ihren Tränen. Und dann merken sie, oh, es ist Jesus. Jesus ist hier. Und sie werfen sich ihm zu Füßen und sie können ihre Freude gar nicht fassen. Und die Frauen laufen, sie sollen es den Jüngern sagen und sie kommen zu den Jüngern und die Jünger, die sind auch verzweifelt, auch Petrus. Und die Frauen sagen, wir haben den Herrn gesehen, er lebt. Aber wie kann das sein? Wir wissen doch, dass er tot ist. Nein, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und Petrus kann es nicht glauben, aber er sagt, ich laufe hin. Vielleicht stimmt das doch. Und er kommt hin und das Grab ist leer. Und wir lesen dann, man müsste das jetzt ganz genau, wann und wo und wie. Jedenfalls, er begegnet dem Herrn Jesus. Und auch er erfährt, Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und die anderen Jünger, sie sind in einem Raum verschlossen, dieser Raum, ängstlich. Ja, auch heute, wir wissen, so viele Christen weltweit verfolgt um ihres Glaubens willen, mit dem Tode bedroht, auch an diesem heutigen Sonntag. Ob es in muslimischen, postkommunistischen oder anderen Ländern ist. Und auch so damals diese Bedrohung, werden wir jetzt sterben, werden sie jetzt kommen und uns auch kreuzigen. Und sie waren zurückgezogen in einem Raum und plötzlich kommt Jesus durch die Tür hinein und begegnet ihnen. Und dann war einer nicht dabei, er hieß Thomas, auch ein Jünger, der mit ihm gegangen war. Und er hört von den Jüngern und sie sagen, Thomas, du glaubst das vielleicht gar nicht, aber Jesus ist uns erschienen, er lebt wirklich, es ist alles eingetroffen. Und er sagt, wenn ich nicht selber meine Hand in seine Seite lege, die wussten das mit dem Speer, ja, dass da jeder tot sein muss, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege und in seine Nägelmale fasse, woran man ja auch schon sterben kann, so glaube ich nicht, ich kann es nicht, ich kriege es nicht hin. Und einen Tag, zwei Tage später, plötzlich, sie sind auch wieder in so einem Raum, da öffnet sich die Tür, da kommt Jesus herein, er begegnet ihnen, er grüßt sie, Shalom, und er geht direkt auf Thomas zu. Und er sagt, Thomas, ich möchte dir zeigen, dass ich lebe. Ich möchte dir zeigen, dass ich wirklich auferstanden bin. Lege deine Hand in meine Seite. Greife in meine Nägel mal. Ja, oh Herr, das doch, tu es. Tu es. Und er tut es. Und als er die Hand in die Seite gelegt hat und die Nägelmale genau betrachtet hat, da fällt er zu Boden, beginnt zu weinen vor dem Herrn und sagt, mein Herr, mein Gott, mein Retter, und liegt ihm zu Füßen. Auch Petrus. Petrus war durcheinander. Was sollen wir tun? Und er hat sich so gefreut auf der einen Seite, dass Jesus lebt, aber auf der anderen Seite, er hatte vorher versagt. Ja? Er war verfolgt worden und er hatte gesagt, ich gehöre nicht zu Jesus. Und jetzt dachte er, der Herr lebt, aber kann er mich überhaupt noch gebrauchen? Und da ist etwas, er sagt, lasst uns lieber wieder fischen gehen. Er war ja der Nachfolger seines Vaters, ihm gehörte ein ganzer Fischereibetrieb, würden wir heute sagen, mit mehreren Booten und Angestellten. Er hatte ein gutes Einkommen, all das. Er dachte, Jesus wird mich sowieso nicht mehr gebrauchen können. Und dann kommt Jesus zu ihm und er vergibt ihm. Hast du mich lieb? Das war die Frage des Herrn Jesus. Hast du mich lieb? Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hast du mich lieb? Bist du ein ganz tiefer Freund von mir? Du weißt, dass ich es bin. Und er sagt, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und Petrus erfasst das. Und er sagt, Herr, wie bist du gnädig? Petrus wird aufgebaut. Und wenn wir uns fragen über die Echtheit der Auferstehung, ob das wirklich stattgefunden hat, dann ist hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Da sind Menschen, die hatten eine volle Existenz im Leben. Die hatten es nicht nötig, irgendetwas zu verändern. Und sie haben eine Begegnung mit Gott und sie erkennen ihre Fehler, sie erkennen ihre Sünden. und sie bekennen es und sie beginnen ein ganz neues Leben. Die erleben 100%, dass der Herr Jesus stirbt, geben alles wieder zurück, sind Männer, die geistig, seelisch, körperlich im Vollbesitz all ihrer Kräfte sind, haben alle einen unterschiedlichen Hintergrund, haben alle jahrelang den Herrn Jesus genau erlebt und sie alle bezeugen jetzt nach der Auferstehung, ich habe ihn gesehen. Es ist keine Fantasie, es ist kein Traum, es ist kein bloßer Wunsch, er lebt. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und so auch bei Petrus. Nach dieser Begegnung mit dem Herrn und nachdem der Herr ihm alles vergeben hat, plötzlich ist er bereit, überall hinzugehen, wo der Herr es möchte, und die Rettung zu bekennen, die jeder Mensch bekommt, der sich reinigen lässt im Blute Jesu, der ein Jünger Jesu Christi wird. Und er stärkt die Brüder in der Verfolgung, wenn wir können das heute nicht alles betrachten. Er geht in Gemeinden hinein, hat Kontakt mit ihnen, die sind selbst in schwersten Bedrängnissen, und er schreibt ihnen darüber, wie sie gestärkt werden können. Und er sagt, ich suche das einmal hier heraus, in den Petrusbriefen geht es um das Ausharren in Verfolgung, und er sagt zum Beispiel im ersten Kapitel aus Vers 6, dann werdet ihr auch euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn, Jesus, habt ihr, den er jetzt schreibt, nicht persönlich gesehen, aber ihr habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und dann schreibt er von dieser Auferstehung. Und wir lesen im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes im Vers 21, die ihr durch ihn, Jesus, glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten, und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Ja. Er hätte es so gut haben können nach menschlichem Denken. Er hätte den ganzen kleinen Fischereibetrieb übernehmen können. Er war ein erfolgreicher Mann in dem. Er war angesehen. Man merkt das, wie die Leute ihn da geachtet haben, wie sie auf ihn gehört haben, wie sie auf ihn geschaut haben. Er tut das alles beiseite und begibt sich für Jesus in die lebensgefährlichsten Situationen, weil er weiß, Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden und er ist jetzt in der Herrlichkeit des Vaters. Und wir wissen, dass er bis nach Babylon gekommen ist mit seiner Verkündigung. Wir wissen, dass er bis Rom gekommen ist mit seiner Verkündigung. Und es ist geschichtlich belegt, dass er in Rom dann hingerichtet wurde. Und Sie alle kennen diese ganz bekannte Episode, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Er wollte nicht wert sein, wie sein Herr zu sterben. Und er wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Und er hat gesagt, Jesus ist auferstanden. Ich gehe zu dem, der auf mich war. Wir sehen Johannes. Johannes war immer zur Rechten des Herrn Jesus. Ganz nah bei ihm. Das war der Jüngste im Kreis. Die anderen waren schon gestandenere Männer. Und das war ein junger Mann, so gerade im Heranwachsen. Und Jesus wollte ihn stärken. Und Jesus hat ihn immer zu seiner Rechten genommen. Und wenn jemand den Herrn Jesus gekannt hat, dann war das Johannes. Und Johannes hätte sich niemals geirrt. Und Johannes war direkt vor dem Kreuz und er hat gesehen, es ist Jesus, der dort gekreuzigt wird. Der Jesus, mit dem er 3 Jahre lang unterwegs war, am Tag und in der Nacht und in schweren Zeiten und in guten Zeiten und wo sie gemeinsam die Wege gegangen sind. Und dieser Jesus, den er so gut kennt, redet ihn vom Kreuz an und sagt, Maria war neben ihm, jetzt nimm sie zur Mutter und du, Maria, nimm Johannes als deinen Sohn. Seid als Gläubige wie eine Familie in dieser Welt. Und Johannes sieht das und Johannes beschreibt, wie er sieht, wie er bald dran zerbrochen ist, wie er sieht, wie Jesus leidet am Kreuz. Und wie er sieht, wie dann noch dieser schon erwähnte schreckliche Speer mitten in seine Seite gestochen wurde. Und er muss das alles ansehen. Und dann begegnet auch ihm Jesus nach der Auferstehung. Das war kein Irrtum. Entschuldigung, wenn Sie 3 Jahre lang mit einem Menschen immer zusammen sind, dann werden Sie doch wohl noch wissen, wer jetzt mit Ihnen redet, oder? Und er begegnet Jesus und er schenkt ihm sein ganzes Leben ganz neu. Und dieser Johannes lebt von da an ganz für Jesus Christus. Und wenn man dieses Glaubenszeugnis liest von diesem Mann, was für Wege der gegangen ist, in der heutigen Türkei ist dieses Gebiet, wo er in verschiedensten Gemeinden gedient hat, vor allen Dingen in Ephesus. Und er ist nach Patmos verbannt worden auf eine schreckliche Verbannungsinsel, wo die Todgeweihten hingeschickt wurden, ein Arbeitslager. Und es ist bezeugt, wie er in Treue den Glauben gelebt hat, wie er treu war dem Herrn Jesus, wie er dort sogar dann diese Offenbarung bekommt, die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Heiligen Schrift. Und er wurde wieder freigelassen. Und es gibt da 2 Varianten, vielleicht stimmt beides. Es ist ziemlich sicher, aber nicht ganz sicher bezeugt, dass er einen Todestrunk bekommen hat als Todesurteil. Also Gift war eine Form, wie man getötet wird. Und er hat es überlebt. Das ist noch nie vorgekommen, noch nie. Er hat es überlebt. Da reichen Tropfen, um zu sterben. Er musste einen Becher austrinken vor Zeugen. Und er hat dabei gebetet. Und er hat es überlebt. Der, der auferstanden war von den Toten, hat ihm das Leben verlängert, weil er noch einen Auftrag hatte in dieser Welt. Natürlich war Johannes ein Mann, der wusste, wo er hingeht, wenn er stirbt, dass es ihm beim Herrn besser geht als hier auf der Erde. Das waren nicht Menschen, die Angst hatten vor dem Tod, sondern Jesus hat den Tod überwunden und Jesus in ihnen war so stark, dass sie durch die Gegenwart des Herrn den Tod überwinden konnten, was wir als Menschen nicht können. Aber Jesus wollte nicht, dass er stirbt und hat dort ein mächtiges Zeichen gegeben. Und dann kam eine Amnestie des Kaisers und dann wurde er freigelassen. Und so kam er noch einmal nach Ephesus und diente dort noch im Alter um 90 Jahre herum dem Herrn in einer Zeit der Verfolgung, die vorher war. Er muss eine ganz klare Begegnung mit dem Herrn Jesus gehabt haben. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir könnten weitergehen. Paulus, ja, glänzende Karriere, sitzt zu den Füßen Gamaliels. Das war der höchste Professor im Judentum, den es damals gab. Wer bei dem zugelassen wurde, wir würden heute sagen, es gibt Schulen, es gibt Universitäten und es gibt Elite-Universitäten. Und unter den Elite-Universitäten, die Elite-Universität der Elite-Universitäten, da war er der Elite-Lehrer. Das war Gamaliel. Also wenn es irgendjemand geschafft hat, dorthin zu kommen, egal wie der irgendwie einen Abschluss gemacht hat, das war ein gemachter Mann für sein ganzes Leben. Und nun war Paulus nicht irgendjemand, sondern er war der erste Schüler Gamaliels. Das war so damals, du hattest einen Hauptschüler, dem du alles weitergegeben hast, der eigentlich mal dein Amt übernehmen soll. Das steht dann so geschrieben, das ist die Redewendung dafür, das ist der, der zu den Füßen Gamaliels sitzt. Das ist der, der als sein Assistent, als sein späterer Nachfolger da ist. Und er hatte eine Familie, die sehr viel Ansehen hatte. Und er hatte eine unvorstellbare Karriere vor sich. Und er bekam dann auch die Vollmacht bis von ganz oben, dass er die Christen verfolgen darf, ins Gefängnis werfen darf und all das. Und er meinte, Gott zu dienen, wenn er die Christen verfolgt. Und plötzlich begegnet ihm Jesus. Plötzlich, er reitet, um sie festzunehmen. Er strahlt ein Licht um ihn und Jesus Christus begegnet ihm persönlich. Und so ein Mann, noch einmal, ganz starke Persönlichkeit, nichts nötig, sein Leben zu ändern, voller Erfolg, volle Kraft, volle Zukunft, er begegnet Jesus Christus. Und er geht zu Knie, er geht zu Boden und er erkennt, Herr, du bist der Retter. Was ist es, das ich tun soll? Und der bis jetzt so groß war, wird ganz klein. Könnte auch sagen, er erkennt, ich habe mich so geirrt. Und Herr, jetzt möchte ich dir nachfolgen. Eine totale Verwandlung geschieht. Und er achtet alles Vorherige für nichts, schreibt er, im Vergleich zu dem, was ich gewinne, wenn ich wirklich für Christus lebe. Und er gibt alles auf und er bezeugt den Herrn bis zum Ende hin. Und natürlich so ein hochgebildeter Mann, der konnte bis vor Könige gehen und das verkündigen, der war jedem gewachsen an Intellekt und an all den Dingen. Und er verkündigt Jesus Christus in ganz einfachen Worten und sagt, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie sollen gerettet werden, als allein der Name Jesus Christus. Und er ist dem Herrn Jesus treu bis in den Tod und er wird dann in Rom getötet. Und weil er so eine hohe Herkunft hatte und so einen hohen Stand und so eine hohe Familie und all diese Dinge und römischer Bürger war mit allen Privilegien, die sich gar keiner leisten konnte normalerweise, ist er dann nicht gekreuzigt, sondern mit dem Schwert hingerichtet worden. Und er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und das war bei ihm nicht einfach nur Worte, sondern er wusste, wenn ich sterbe, gehe ich zu dem Herrn hin, dem ich hier gedient habe. Und das ist auch so schön, wenn uns Menschen verlassen haben und wir sind in tiefer Trauer. Und uns ist zum Weinen und es fällt uns nicht leicht, aber wenn wir wissen dürfen, sie sind jetzt zu Hause. Sie sind nicht verloren, sondern sie haben Jesus gedient. Und deshalb sind sie jetzt mit Jesus verbunden. Sie sind jetzt nicht verloren in der Getrenntheit von Gott und in der Verdammnis, sondern sie sind zum ewigen Leben eingegangen. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und so kann dann hier in dieser Bibelstelle, die ich zu Beginn im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel gelesen habe, kann dann Paulus sogar noch auf 500 Zeugen hinweisen, die Jesus gesehen haben. Und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde und wer sich näher mit der Bibel auseinandersetzt, der weiß, in dieser Gemeinde hat er auch Gegner gehabt. Ja? Er hat eben immer auch schwierige Dinge ansprechen müssen, er hat auch auf Sünde hinweisen müssen, weil Gott uns ja reinigen möchte von Sünde und umgestalten möchte. Und wenn man das tut, das gefällt nicht jedem und dann hat man auch Gegner. Und so ging das auch dem Paulus und er schreibt hier, und es gibt 500 Leute, die ihr ja viele davon gesehen habt, die alle Jesus begegnet sind. Und es gibt nicht einen einzigen von den Gegnern, man kann ja dann den zweiten Brief lesen und so weiter, es gibt nicht einen einzigen von den Gegnern, der irgendein Wort dagegen gesagt hat, obwohl sie alle gelebt haben, die er dort anschreibt. Die wussten das. Sie haben ihn auf anderen Stellen angegriffen, aber sie haben ihn nicht damit angegriffen, als er sagt, Jesus ist all diesen Menschen begegnet. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sie wussten es. Und das ist jetzt so schön. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm nachfolgt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus ist auferstanden, er lebt. Kann es dort lesen, Jesus Christus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und das ist auch für die Starken da. Gott möchte jeden retten. Wollen wir uns neigen zum Gebet? Wollen wir Gott von ganzem Herzen danken, dass dieses Angebot da ist? Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lieber Vater, wir danken dir an diesem Morgen. Du hast Jesus Christus von den Toten auferstehen lassen. Du hast den Retter zum Leben erweckt und zu dir erhöht. Du, Vater, gibst uns in Jesus Christus die Hand. Du möchtest, dass niemand verloren geht, sondern dass alle Menschen gerettet werden. Vater, wenn bei uns auch im Leben Dinge nicht in Ordnung sind, auch bei mir, Herr, vergib bitte. Wir brauchen das alle so, so dringend, Herr. Reinige uns bitte in dem kostbaren und teuren Blut des Herrn Jesus, das am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde für unsere Sünden. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist. Danke, Vater, dass du ihn auferweckt hast. Danke, Herr Jesus, dass du zur Rechten Gottes bist und dass du uns vertrittst. Und danke, dass wir dir dienen dürfen und folgen dürfen. Danke, dass du lebst und uns die Auferstehungskraft gibst. Danke, Herr, dass wir dir unser Leben geben dürfen. Wir beten dich an. Wir geben dir die Ehre an diesem Morgen. Und wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.